Deutschlandfunk. Der Tag.
Messi gegen Lloris. Lionel Messi. Vier Schritte an auf linker Fuß. Tor!
Die Weltmeisterschaft in Katar, die ist also jetzt vorbei. Und am Ende stand da gestern ein Finale, das einige schon jetzt als das spannendste Endspiel der Fußballgeschichte feiern. Aber das alles eben auch am Ende einer WM, bei der viele auch gar nicht eingeschaltet haben, so wie zum Beispiel Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin.
In der Tat war die WM ja auch aus unserer Sicht schwierig anzuschauen. Ich habe gar nichts gesehen, ehrlicherweise.
Was bleibt also übrig von diesem Fußballspektakel in Katar? Welche Lektion hält das alles auch für Deutschland bereit? Das hören wir gleich von einem deutschen und von einem argentinischen Journalisten. Und in Teil 2 schauen wir uns heute etwas genauer an, was die EU da in Sachen Klimaschutz beschlossen hat. Sie macht ernst mit dem Emissionshandel. CO2 auszustoßen soll teurer werden. Aus Brüssel heißt es, das sei ein historischer Durchbruch. Unsere Europakorrespondentin Caroline Born sagt uns in ein paar Minuten mehr. Alles an diesem Montag, dem 19. Dezember 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Ich war sehr aufgeregt. Wie alle Argentinier habe ich auch in Twitter und so gesehen, dass...
Andres Goldschmidt ist das. Er ist Argentinier, arbeitet als Journalist für die Deutsche Welle in Berlin und er ist bekennender Messi-Fan, hat er mir erklärt. Mit ihm habe ich mich vorhin verabredet, um diese Fußballwochen in Katar nochmal Revue passieren zu lassen. Und mit dabei war auch Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Hi, Matthias.
Hi, moin.
Moin.
Moin, da bin ich schon.
Matthias war selbst für uns die ersten beiden Wochen dieser WM in Doha mit dabei. Zuerst mal hat mir aber Andres erzählt, wie er als Argentinien-Fan diesen Fußballnachmittag gestern mit seiner Familie in Berlin erlebt hat.
Die Erleichterung nach dem Spiel war so groß, dass wir auch die Mannschaftslieder, die Stadionlieder mit der Familie gesungen haben. Ein bisschen Alkohol war auch dabei. Und dann sind wir Richtung Brandenburger Tor, wo sich ein paar hundert Argentinier und ich glaube auch viele Leute aus Lateinamerika sich versammelt haben. Haben da auch gefeiert, sehr angenehm. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit so Freude wie schon lange nicht mehr bei diesen WM-Geschichte.
Andres, jetzt hast du ja hier in Deutschland auch natürlich die Skepsis erlebt, mit der viele Deutsche dieser WM gegenübergetreten sind. Was hältst du von dieser deutschen Kritik, dieser deutschen Skepsis?
Ich finde die Kritik persönlich gerecht ist. Dieses Thema Katar, Menschenrechte, die Geschichte mit der Gas und Robert Habeck da. Ich finde aber auch diese Begeisterung, die natürlich ein paar dB leiser ist in Deutschland als in Argentinien, auch etwas damit zu tun, dass Deutschland sehr früh ausgeschieden ist. Ich glaube, Deutschland hatte auch ein bisschen Glück gefällt. Wenn Deutschland ein bisschen weitergekommen wäre, wäre auch in Deutschland die Begeisterung auch groß.
Okay, Matthias Friebe, dann die Frage an dich. Was würdest du sagen, was bleibt jetzt nach diesem Finale von dieser Weltmeisterschaft?
Naja, ich glaube, wir haben es ja jetzt gerade ausführlich gehört, das Turnier des Lionel Messi wird bleiben. Diese Bilder, wie Argentinien nach 36 Jahren endlich wieder jubeln darf, wie Lionel Messi im fünften Anlauf den WM-Pokal in die Höhe recken darf, sprechen wir bestimmt ja auch noch drüber, über die Rahmenbedingungen dieser Siegerehrung. Und es bleibt ein Turnier, was in den Augen des Gastgebers von Katar und in den Augen der FIFA ein perfektes Turnier war. Ganz viele tolle Bilder, Fans aus aller Welt versammelt an einem Ort, politische Themen, so gut es geht, ignoriert während des Turniers. Ich würde sagen, das war, die FIFA nennt es das beste Turnier aller Zeiten. Natürlich sagt sie das, sagt sie immer. Aber das war tatsächlich aus der Perspektive von Katar und FIFA gesprochen wirklich ein perfektes Turnier.
Haben dann solche Boykotteure wie zum Beispiel Bärbel Baas, wir haben die vorhin schon mal als O-Ton gehört, Boykotteure, die bewusst kein einziges Spiel gesehen haben, haben die etwas verpasst?
Wenn darunter eingefleischte Fußballfans gewesen sind, haben sie unter anderem sportlich ein sehr bemerkenswertes, beeindruckendes, vielleicht das beste Endspiel der Fußballgeschichte verpasst und natürlich ein Turnier mit vielen interessanten Spielen. Die Frage nach dem Boykott ist aber, glaube ich, eine andere. es geht ja nicht nur darum, was verpasse ich bei dem Turnier, sondern welches Zeichen sende ich auch aus. Und das, ich war 3 Wochen vor Ort fast in Doha, ist nochmal eine ganz andere Perspektive, denn diese Boykottgeschichte ist etwas, die einem nur in Westeuropa, ziemlich stark in Deutschland entgegengekommen ist, in allen anderen Teilen der Welt, egal mit wem man gesprochen hat, war das überhaupt kein Thema. Und da hat sich Deutschland so ein bisschen auch in eine Sonderrolle, ich will nicht sagen Sackgasse, manövriert, die eben dann, Andres hat es gesagt, mit dem sportlichen Misserfolg sozusagen nochmal kulminiert ist, was ja auch dazu geführt hat, dass vor Ort in Katar, man muss nur mal die sozialen Medien aufmachen, die Häme und die Schadenfreude exorbitant war nach dem deutschen Ausscheiden in der Vorrunde.
Hat denn Deutschland dann irgendetwas oder das deutsche Team, die deutsche Mannschaft, der DFB mit dieser Haltung, mit dieser Kritik, haben die irgendetwas erreicht? Haben die irgendeine Botschaft rübergebracht oder ist das alles verpufft?
Naja, sie haben was erreicht. Sie stehen in den Augen vieler, die diese Zeichen nicht verstehen konnten und die von einem Kulturimperialismus sprechen, dass die Deutschen ihre Kultur in Hypermoral überstülpen wollen. Sie haben einfach ihr Image total schlecht gemacht während dieses Turniers. Ich glaube, das Zeichen an sich hätte funktionieren können mit dieser Kapitänsbinde, aber man hätte niemals von DFB-Seite, wenn man es wirklich ernst gemeint hätte, damit beim ersten Druck der FIFA einknicken dürfen. Man hätte niemals es zulassen dürfen, dass die europäischen Länder, die ja alle tragen wollten, 7 oder 8, sich sofort spalten und teilen. Da ist kommunikativ und im ganzen Umgang mit diesem Thema so viel falsch gelaufen, dass der DFB sich wirklich ziemlich isoliert hat. Und ich würde sagen, das ist in der Bilanz dieses Turniers, was Image, was Außenwirkung und auch was Einfluss des DFB angeht, ein knallhartes Minusgeschäft für die deutsche Mannschaft gewesen und den deutschen Verband.
Andres, wie hast du das verfolgt mit dieser Kapitänsbinde, diesen Streit ganz zu Beginn der WM? Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Also die politischen Botschaften respektiere ich immer und ich glaube, die Botschaft war im Grunde genommen auch richtig. Nur ich weiß nicht, ob die Spieler, die Mannschaft, die sind Jungs mit keine Ahnung, 20, 25 Jahren, die müssen sich rechtfertigen, was die machen und für was sie nicht machen. Vor der Presse von der ganzen Welt, das ist ja als Last, glaube ich, es ist einfach zu schwer. Ich hätte vielleicht im Vorfeld, egal was, eine Abmachung, was sie machen, was sie nicht machen. Und der DFB muss da eine Botschaft senden, die Kohärenz von Fußballbund, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt, lässt immer zu wünschen übrig. Aber was falsch dabei war, glaube ich, ist, dass die Spieler einfach zu stark diese Botschaft dann senden oder damit beauftragt wurden, das für die Welt zu zeigen. Das fand ich nicht gut.
Ich würde das gerne noch ergänzen, denn man hat ja inzwischen auch gehört, dass die Mannschaft an sich gespalten war, dass das gar nicht alle wollten. Und ich glaube, es wird ja jetzt eine ziemlich schonungslose, hoffentlich, Analyse dieses Turniers und der Fehler geben, auch mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft, die ja ansteht in Deutschland in 18 Monaten. Und meine Vermutung ist, dass das Thema politische, gesellschaftspolitische Zeichen auch einer der wichtigen Punkte auf der Agenda ist. Und ich vermute, dass man sich darauf einigen wird, dass man Zeichen sucht, die man setzen kann als Verband, als Nationalmannschaft fernab des Stadions und dass diese ganzen Themen, diese ganzen Gesten, Mund zu halten, Kapitänsbinde, Regenbogen etc. mindestens mal beim nächsten Turnier, vielleicht aber auch noch längerfristig darüber hinaus beim DFB-Team keine Rolle mehr spielen werden.
Das heißt, dass es da künftig eine klare Trennung geben soll zwischen Sport und politischen Zeichen?
Ich könnte mir vorstellen, dass das ist ein Ergebnis der Analyse ist, denn es ist rausgekommen, dass wie gesagt nicht alle Spieler wollten diese Geste vor dem Japan-Spiel und dass man dann vor dem Spanien-Spiel, das war ja das zweite, wo man ja auch sportlich durchaus beeindruckt hat beim 1:1 und eine sehr starke Leistung gezeigt hat, dass man sich da zusammengerauft hat und gesagt hat, okay, ab jetzt ist Sport, ab jetzt spielen wir Fußball und das hat man dann ja auch auf dem Platz gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Schluss beim DFB zieht, dass es da auch einen kausalen Zusammenhang gibt. Ob der da ist oder nicht, ist ein anderes Thema, aber ich vermute mal, dass das ein Ergebnis der Analyse sein könnte, dass man jetzt sagt, wir spielen auf dem Platz Fußball und suchen uns andere Felder, wo wir solche Zeichen setzen können.
Matthias, Andres, wir müssen dann noch über diesen einen Moment bei der Siegerehrung sprechen. Wir haben es schon kurz angesprochen. Da war dieser Moment, als Lionel Messi dann diesen Umhang bekommen hat vom Emir von Katar, den er dann anziehen musste oder den er zumindest sehr bereitwillig auch angezogen hat. Da sagen jetzt viele, das war ein weiteres Zeichen der Vereinnahmung dieses Sports durch Katar. Andres, fange ich vielleicht mal bei dir an. Was hast du dir gedacht, als Messi dieses Ding angezogen hat?
Ich fand das auch nicht gut. Ich fand, dass Infantino und Emir von Katar da viel ins Mittelpunkt da waren gestern bei der Zeremonie. Normalerweise, die sind immer da, ja, aber die geben einfach die Medaillen und dann Pokal und das war's. Und gestern war für mich auch zu viel. Und das mit dem Umgang, die ganze Geschichte habe ich nicht schön gefunden.
Aber kann das sein, dass das in Argentinien überhaupt niemanden interessiert?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das interessiert keinen in Argentinien. Diese letzte Geschichte, die war alles so auch ein bisschen witzig, ne? Was er für ein Hemd. Niemand hat das verstanden. Ich muss aber sagen, auch zum Thema Menschenrechte und politisch, da waren wir auch in Argentinien, haben versucht, vielleicht das Thema zu verdrängen, weil wir auch eine Meister geworden sind, 78 unter der Diktatur. Und bis heute reden die Leute, ob man diese Weltmeisterschaft feiern darf oder nicht. Und was haben die anderen Mannschaften, die da uns besucht haben in Argentinien, ob sie das boykottieren sollten damals, hätten sollen damals und so weiter. Das Thema war auch irgendwie auch präsent bei uns.
Matthias, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diesen Umhang gesehen hast auf Lionel Messi?
Ich habe gedacht, das ist jetzt der perfekte Schlusspunkt aus katarischer Sicht. Das ist jetzt das letzte Zeichen, was man noch setzen konnte bei dieser Siegerehrung. Spannend, was Andres schildert über die argentinischen Gefühle. Mich würde mich nämlich nochmal interessieren, vielleicht kann ich dich das mal direkt fragen. Das ist ja ein Moment, auf den Argentinien jetzt 36 Jahre lang gewartet hat. Und dieses Bild mit diesem weltbekannten goldenen Pokal und Messi, darauf, wir haben es ja auch in den Bildern gesehen, hat man ja sehnsüchtig gewartet. Glaubst du nicht, dass das jetzt schon nochmal was macht, gerade auch irgendwann in der Retrospektive, wenn man in 5, in 10, in 20, in 50 Jahren auf dieses Bild guckt und da sieht man die ganze argentinische Mannschaft in den himmelblauen Trikots und in der Mitte steht Messi mit einem schwarzen Umhang, dass das schon irgendwie hängen bleiben wird?
Ja, das ist schon möglich und man will auch die ganze Mannschaft mit seinem Trikot da, also als Mannschaft, nicht als ein König mit seinen Jungs. Aber muss ich sagen, auch die Argentinier waren auch so schockiert nach so einem Spiel, das viel früher fertig hätte sein können. Es wird vielleicht in 20 Jahren doch als Messi uns in den Pokal für Argentinien geholt hat.
Das finde ich nämlich, ist nämlich genau die spannende Frage, was dahinter steht. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Für mich sah es so aus am Fernsehschirm, dass man jetzt noch einmal versuchen wollte, sich ein bisschen auf dieses Bild zu drängen und noch einmal zu sagen, so, das ist unser Mann. Er spielt ja auch für den katarischen Club, für Paris Saint-Germain, bezahlt von katarischem Geld. Das ist der Mann und das ist unser Turnier. Und wenn wir irgendwann auf dieses Foto gucken, was ja ein ikonisches Bild ist, wenn Lionel Messi diesen Pokal in die Luft streckt, dann werden alle immer daran denken, dass das in Katar war. Und so funktioniert meiner Einschätzung nach auch diese politische Symbolhaftigkeit, die Katar auch an anderer Stelle bewiesen hat. Aber das ist sicherlich was, worüber man noch lange drüber streiten kann.
Mhm. Ja, aber wenn ich darf, ich bin 100% bei dir in dieser Meinung. Ne? Aber das gilt für heute. Also heute kann man das so analysieren. Aber ich glaube im Gegenteil, dass in 20 Jahren niemand wird auch wissen, wer Emir von Katar war. Mhm. Oder ich hoffe zumindest.
Du meinst, dass das bis dahin vergessen sein wird?
Glaube ich ja. Es ist genauso. Und das war, was der Emir von Katar und Infantino zeigen wollten. Also wenn die Party gehört und wenn dem Fußball gehört. Aber das ist heute. Und das muss man vielleicht heute thematisieren, diskutieren. Aber in 20 Jahren, glaube ich, da wird keine Rolle spielen.
Dann lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, was übrig bleibt. Was hat denn Matthias, was hat Katar gewonnen durch diese WM?
Naja, Katar hat sich endgültig fest auf der Weltkarte positioniert. Es ist ja auch auf anderer Ebene berichtet worden, nicht zuletzt durch die jüngsten Gasdeals, die Katar abgeschlossen hat. Man ist zu einem Faktor geworden in der Region, auch durch das massive Geld, was sowieso vorhanden war. Man hat jetzt nochmal der Welt bewiesen, dass man es schaffen kann, so ein großes Ereignis auszurichten. Man träumt ja auch von Olympischen Spielen. Also Katar hat in jedem Fall ein Turnier bekommen, so wie es sich vorgestellt hat. 4 Wochen, wo es nur um das Land ging, wo es nur um das ging, was die arabische Welt, was Katar schaffen kann und wo all das ausgeblendet wurde, was im Vorfeld ja sehr laut kritisiert wurde. Also ich glaube, dass das in den Augen Katars das perfekte Turnier war. Wie sie das dann geschafft haben, ist nochmal eine andere Debatte, aber so wie es jetzt abgelaufen ist und so wie dann auch dieses sportlich ja wirklich sehr starke Finale am Ende steht, war das aus katarischer Perspektive gesprochen das perfekte Turnier.
Andres, was sagst du?
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen, aber persönlich finde ich, der Böse hier ist nicht nur Katar. Katar ist, was es ist, nee, seit Jahren. Und dann die FIFA. Also der, was
genau,
was hier nicht kein gutes Bild von sich abgibt, ist ja die FIFA. Von Katar konnte man auch nicht anders erwarten. Das ist keine Entschuldigung, ne? Aber ich glaube, die FIFA hat nicht enttäuscht, aber hat es wieder einmal kein gutes Bild von sich abgegeben.
Matthias, meinst du, wird sich da bei der FIFA etwas ändern?
Nein, da wird sich nichts ändern. Kann ich auch ganz einfach mit einer kleinen Geschichte belegen. Es gab die Abschlusspressekonferenz von Gianni Infantino am Freitag, 2 Tage vor dem Finale. Und das wichtigste Thema, was in jedem zweiten Satz mal direkt, mal indirekt durchgeklungen ist, wie erfolgreich, wie toll alles ist, begründet mit den Rekordumsätzen, den Rekordeinnahmen, die FIFA gemacht hat. Das ist das Qualitätsmerkmal, an dem die FIFA Erfolg misst, in dem Rekordeinnahmen, das sagen sie auch ganz offen so, das verstecken sie auch nicht hinter irgendwas, sondern das ist das Qualitätsmerkmal. Sie wollen für die nächste 4-Jahres-Periode bis zur nächsten WM, in 4-Jahres-Zyklen rechnet die FIFA, ihre Einnahmen verdoppeln auf 11 Milliarden. Der Rubel rollt, die Gelddruckmaschine läuft auf Hochtouren und sie haben jetzt schon wieder neue Ideen für neue Turniere, die in diesem Budget noch gar nicht eingerechnet sind und die noch weitere Einnahmen versprechen. Und da ist von der FIFA kein Deut Kurskorrektur zu erwarten, weil das System ja bestens funktioniert. Das Geld sprudelt wahrscheinlich noch höher als die Öl- und Gasquellen in Katar und die FIFA hat gar keinen Grund, irgendetwas zu ändern.
Ich bin mir sicher, genau darüber werden wir sicher noch das ein oder andere Mal hier im Podcast reden in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Ich danke auf jeden Fall bis hierher erstmal Matthias Friebe, Deutschlandfunk-Sportkollege und Andres Goldschmidt von der Deutschen Welle. Danke euch.
Gerne.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und ich empfehle zu dem Thema heute außerdem unseren Podcast Players, den Deutschlandfunk Sport Podcast mit Matthias Friebe. Da geht es nochmal ausführlich und mit vielen unterschiedlichen Stimmen um diese WM in Katar. Players also in unserer DLF Audiothek App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Viele reden heute von einem Durchbruch, von einem historischen Schritt, den die EU da gestern gemacht hat. Anvisiert ist da eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen in Europa. Wir werden das vermutlich in vielen Bereichen zu spüren bekommen in den kommenden Jahren. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Wirtschaft in Europa klimaneutral zu machen. Was genau Vertreter von EU-Parlament und den Mitgliedstaaten da vereinbart haben, das hat mir vorhin unsere Europakorrespondentin Caroline Born erklärt.
Ja, eigentlich haben sie das größte Klimapaket, das es je in der EU gegeben hat, beschlossen, also relativ umfangreich. Man hat einmal den Emissionshandel verschärft. Ich werde wahrscheinlich öfter mal ETS sagen, also damit meine ich den Emissionshandel. Man möchte deutlich mehr CO2 damit reduzieren als bisher. Und zwar eben einmal, indem man Zertifikate vom Markt nimmt, die Unternehmen sich für ihren CO2-Ausstoß kaufen müssen. Dann versucht man aber auch, die Unternehmen sozusagen zu schützen durch eine CO2-Abgabe auf ausländische Importe, die in die EU kommen, wenn es in diesen Ländern außerhalb der EU keinen CO2-Preis gibt. Man möchte den ETS ausweiten, also noch ein zweites System daneben etablieren für die Bereiche Wärme und Verkehr. Die waren bisher nicht einbezogen. Und um daraus entstehende soziale Härten abzufedern, hat man noch einen Fonds gegründet. Also ja, alles relativ umfangreich.
Okay, wie das im Einzelnen passieren soll, können wir gleich noch klären. Sag uns einmal ganz kurz, was ist denn das Ziel dieses ganzen Vorhabens? Was hat die EU da als Ziel vor Augen?
Das Ziel, also das Klimaziel der EU, ist erstmal der Zwischenschritt bis zum Jahr 2030, 55% CO2 einzusparen im Vergleich zum Jahr 1990 und dann bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Das besteht aus verschiedenen Komponenten dieses Klimapakets. Also es haben sicherlich alle etwas gehört von dem Verbrenner aus ab 2035, dass dann keine Pkw und Dieselfahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden sollen. Wenn man über Verbote den Klimaschutz reguliert oder durch Auflagen, dann spricht man vom ordnungspolitischen Ansatz. Und der Emissionshandel ist, wie es der Name schon sagt, eine marktwirtschaftliche Herangehensweise. Also, dass man auf CO2 ein Preisschild draufklebt und damit einen finanziellen Anreiz zum Klimaschutz setzt.
Okay, und genau bei diesem Thema Emissionshandel, da haben die EU-Vertreter gestern also nochmal einiges nachjustiert. Wie funktioniert dieser Handel denn eigentlich? Dieser Handel mit Emissionsrechten?
Der funktioniert so, dass die Kraftwerke oder die Fabriken, die CO2 ausstoßen, die müssen sich sogenannte Verschmutzungsrechte oder man spricht auch von Zertifikaten, müssen die sich dafür kaufen. Manche Industrien, die bekommen im Moment noch solche Zertifikate frei zugeteilt. Also die bekommen sozusagen einen Gutschein für CO2-Ausstoß. Und wenn sie die aber gar nicht mehr brauchen, weil sie gar nicht so viel emittieren, dann können die diese nicht genutzten Rechte auch verkaufen. Andere können die sich ersteigern. Und so bildet sich dann ein Preis im Rahmen des Emissionshandels. Man spricht da auch von Cap and Trade, also das ist die Trade-Komponente. Und das Cap meint, dass man die gesamte Menge an Verschmutzungszertifikaten, die sich auf dem Markt befindet, immer weiter runterfährt, entsprechend der Klimaziele. Also so steuert die EU den CO2-Ausstoß schon seit dem Jahr 2005. Da ist dann immer noch die Frage, braucht es da einen Mindestpreis oder lässt man das vollkommen den Markt regeln? In dem jetzt bestehenden Emissionshandel überlässt man das ganz dem Markt und da liegt aktuell der Preis pro Tonne CO2 bei 85 Euro.
Und das ist zu wenig?
Das ist die Frage, wen du fragst, würde ich sagen. Aber es soll oder es wird auf jeden Fall jetzt teurer werden, weil man die Menge an Zertifikaten deutlich reduziert. Es soll sich nicht mehr lohnen, CO2 auszustoßen, sondern man will die Unternehmen wirklich dahin lenken, dass sie in saubere Technologien investieren. Und ein gutes Beispiel, das ja jetzt auch immer wieder gemacht wird, um die Beschlüsse jetzt zu bewerten, ist der Kohleausstieg in Europa, wo jetzt Beobachter sagen, der wird im Jahr 2030 wahrscheinlicher, einfach weil es sich nicht mehr lohnt, Kohle zu verbrennen, wenn das so teuer ist.
Wenn jetzt diese Emissionsrechte knapper werden und wie du sagst, dann deshalb auch teurer, heißt das auch für uns im Alltag, dass viele Produkte und Dienstleistungen bald noch teurer werden?
Gar nicht so bald. Also die Verhandler haben sich sozusagen eine Atempause bis zum Jahr 2026 für die Wirtschaft, aber auch für die Haushalte überlegt, weil sie sagen, im Moment können wir nicht so stark die Preise anheben, die sind sowieso schon hoch. Also als Beispiel, ich habe ja diese kostenlosen Zuteilungen, diese Gutscheine erwähnt, die fallen erst ab dem Jahr 2026 weg, also schrittweise und vorbei ist es damit erst 2034. Also es ist noch ein bisschen hin bis dahin Und dieser zweite Emissionshandel für Gebäude und Verkehr, der startet auch erst 2027. Und in Deutschland ändert sich dadurch für die Verbraucher wahrscheinlich auch eher wenig, weil es da sowas ja schon gibt. Und um das noch dazu zu sagen, bei dem dann EU-weiten Emissionshandel für Wärme und Verkehr hat man auch den CO2-Preis tatsächlich gedeckelt auf 45 Euro, also deutlich unter dem, wo er momentan liegt im anderen Emissionshandel. Es gibt Berechnungen, wenn er bei 50 Euro liegen würde, dann wären das 10 Cent mehr pro Liter Benzin, 12 Cent bei Diesel. Und insgesamt ist es auch so, wenn die Energiepreise jetzt wirklich nochmal ganz stark steigen sollten, dann wartet man auch noch ein bisschen mit der Einführung. Also da hat man auch eine Notbremse eingezogen.
Gut, die EU-Vertreterinnen und Vertreter, die haben sich jetzt gestern nicht nur darauf geeinigt, sondern auch noch auf eine soziale Komponente, um die Folgen dieser ganzen Schritte noch etwas abzufedern. Was genau soll denn da passieren?
Das war ein sehr großer Streitpunkt. Da hat auch Berlin ziemlich dicht gemacht, weil sie diesen Fonds insgesamt bei 59 Milliarden deckeln wollten. Damit haben sie sich in den Verhandlungen aber nicht durchgesetzt. Jetzt liegt er ein bisschen höher, aber immer noch niedriger, als es ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen wurde.
Caroline, das klingt jetzt, was du beschreibst, tatsächlich alles weitreichend. Das könnte Folgen haben für die Wirtschaft, auch für uns im Alltag. Wir haben darüber gesprochen, Preissteigerungen, Dinge werden teurer. Welche Reaktionen hast du denn heute damit bekommen aus der Wirtschaft und auch aus den verschiedenen politischen Parteien?
Also viele haben ja von einem Durchbruch gesprochen, zum Beispiel Wirtschaftsminister Habeck. Ich glaube, ganz viele hier in Brüssel waren auch einfach erleichtert, dass man die Position des Parlaments und der Mitgliedstaaten, also die Positionen, dass man die überhaupt zusammenbekommen hat, weil da war am Ende eigentlich eine absurder als die andere. Und ich dachte, wenn man beide zusammen mischt, wird es noch abenteuerlicher. Aber da konnte man sich jetzt tatsächlich noch einigen. Wenn man Klimaschützer fragt, dann sagen die, das reicht nicht. Die EU müsste ambitionierter sein, damit sie ihren Beitrag für das 1,5-Grad-Ziel erfüllt. Der Klimaforscher Ottmar Edenhofer, der hat bei uns im Programm gesagt, gut, man kann dieses Instrument dann ja auch noch nachschärfen, aber jetzt steht es erstmal. Das ist das, was zählt. Wer tatsächlich etwas unglücklich war, ist die Stahlindustrie. Die wird ja vor diesen sogenannten Billigimporten aus dem Ausland geschützt. Aber es gibt keine gute Regelung, sagt sie, für die Exporte ins Ausland, weil da müsste man dann quasi zweimal subventionieren. Das gäbe ein Problem mit den WTO-Regeln. Also ja, in der Stahlindustrie unter anderem ist man nun nicht so glücklich.
Also eine wichtige, eine weitreichende Regelung, auf die man sich da geeinigt hat in Brüssel beim europaweiten Klimaschutz in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Caroline Born hat uns das erklärt. Caroline, danke dir vielmals.
Gerne, Tobias. Tschüss.
Der Durchbruch beim EU-Emissionshandel und die Lektionen aus der WM in Katar. Das war der Tag an diesem Montag, dem 19. Dezember 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.